Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Diese Predigt geht ja um den letzten Tag der ungesäuerten Brote. Und wir haben ja für 7 Tage lang keinen Sauerteig zu uns genommen, also keine Lebensmittel, die Sauerteig enthalten haben. Und wir haben ja auch den Sauerteig aus unseren Häusern, unseren Wohnsitzen entfernt. Und gleichwohl gehe ich davon aus, dass Sie vielleicht doch während dieser 7 Tage etwas Sauerteig gefunden haben oder möglicherweise etwas zu sich genommen haben, ohne es zugleich zu bemerken. Und das ist interessant, weil so operiert ja die Sünde. Der Sauerteig, diese 7 Tage lang, steht ja für Sünde. Und Sünde kann sich manchmal in unser Leben hineindrängen, ohne dass man es so wirklich begreift, so wirklich sieht, bis man dann später bemerkt, dass da etwas nicht gestimmt hat in unserem Leben. Und so möchte ich heute die Frage an Sie stellen, an uns alle stellen: Sind Sie in eine Falle getappt, in die einige in der Tat getappt sind? Das heißt, haben Sie sich einen Sündenkatalog erstellt? Gibt es Ihrer Meinung nach einige Sünden, die weniger schwerwiegend sind als andere? Und gibt es bestimmte Sünden, die Ihrer Meinung nach einen Christen absolut disqualifizieren würden, das Reich Gottes zu ererben? Zum Beispiel hat das orthodoxe Christentum, das ja nur namentlich das Christentum lehrt, aber in Wirklichkeit ja keineswegs. Aber so hat dieses orthodoxe Christentum mit Millionen und Abermillionen von Menschen bestimmte Sünden als die 7 Todsünden definiert. Und die Implikation ist, dass diese Sünden schwerwiegender sind als andere und eine endgültige Verurteilung, Verdammnis nach sich ziehen, es sei denn, Absolution und Buße werden von und durch einen Priester erlangt. Die 7 Todsünden entstehen nach der sogenannten klassischen Theologie aus 7 schlechten Charaktereigenschaften, die da sind: Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Nun können diese Begriffe auch ein wenig anders übersetzt werden. Hochmut kann auch Stolz sein oder Eitelkeit oder Übermut. Geiz kann Habgier sein, Habsucht. Wollust kann Ausschweifung auch bedeuten, Genusssucht, Begehren, Unkeuschheit. Zorn kann auch Jähzorn und Wut und Rachsucht beinhalten. Völlerei kann Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Unmäßigkeit, Selbstsucht beinhalten. Neid kann Eifersucht und Missgunst beinhalten und letztlich Faulheit kann natürlich auch Feigheit, Ignoranz, Überdruss und Trägheit des Herzens bedeuten. Nun, diese Charaktereigenschaften werden als Hauptlaster bezeichnet und unter dem im Mittelalter entstandenen Akronym Saligia zusammengefasst. Und sie gelten als Ursache vieler Sünden, der sogenannten Tochtersünden. Also man hat jetzt Muttersünden, die 7 Todsünden, und dann hat man Tochtersünden. Wie man auch eine Mutterkirche hat, die Töchterkirchen hat. Nun, warum wird hier von Saligia gesprochen? Nun, im Lateinischen hat man den ersten Buchstaben eines jeden Wortes benutzt und daraus ist dann Saligia entstanden. Zum Beispiel Hochmut wird mit Superbia übersetzt, Geiz mit Avartia, Wollust mit Luxuria, Jähzorn mit Ira, Völlerei mit Gula, Neid mit Invidia und Faulheit mit Arcadia. Wenn man die ersten Buchstaben nimmt von diesen Worten, erhält man Saligia. So. Die Frage, die sich uns allerdings jetzt stellt, ist folgende: Sind diese Sünden tödlicher als andere Sünden? Dasselbe orthodoxe christliche Konzept hat zumindest einmal postuliert, und tut es in gewissen Kreisen immer noch, dass Selbstmord einer unvergebbaren Sünde gleichkommt, dass jemand, der Selbstmord begeht, keine Vergebung erlangen kann und für immer zur Verdammnis verurteilt ist. Deshalb wurde früher ein Selbstmörder nicht auf kirchlichen Friedhöfen beerdigt und es wurden keine Kirchenglocken vor oder während der Beerdigung geläutet. Ist dieses Konzept biblisch? So dann. Das orthodoxe Christentum hat im Laufe der Jahre ein Konzept entwickelt, das Krieg unter bestimmten Umständen gerechtfertigt sei. Das heißt, Unter diesen Umständen wäre das Kämpfen im Krieg nicht nur keine der schweren Sünden oder Todsünden, es wäre überhaupt keine Sünde. Das Konzept eines gerechtfertigten Krieges beinhaltet die Notwendigkeit, dass ihr Land von den Mächten des Bösen angegriffen wird und die Kirche, mit anderen Worten die Kirche in ihrem Land, Gewalt im Zuge der Verteidigung ihres Landes sanktioniert. Nun, die Kirche wird in dem Angriffsland diesen Angriff sanktionieren und im Verteidigungsland die Verteidigung. Mit anderen Worten, die Kirche verzeiht im Voraus die unvermeidliche Tötung unschuldiger Zivilisten, Frauen und Kinder während der Kämpfe. Entspricht das der biblischen Lehre? Einige meinen, es sei ja egal, wo man hingeht, denn es gibt ja Millionen, aber Millionen von Christen. Ja, sind das aber wahre Christen, die die biblische Lehre lehren und glauben und praktizieren. Was ist mit der Idee, Sünden in große und kleine Sünden einzuteilen, zu kategorisieren? Jemand hat einmal gesagt, ich habe immer geglaubt, dass Homosexualität die schrecklichste aller Sünden ist, aber dann habe ich mir das überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass Stolz noch schrecklicher ist als Homosexualität, sagte diese Person. War er von der Lehre des sogenannten orthodoxen Christentums beeinflusst, wonach ja Stolz eine der sieben Todsünden sein soll? Jemand sagte auch, dass er keine größere Sünde begangen habe, nachdem er ein bestimmtes Alter erreicht habe. Nun, Hiob dachte das. Und so scheint es, dass er überhaupt keine Sünde begangen hatte in seinem Glauben. Weder große noch kleine. Aber er hat eine sehr schwere Sünde begangen. Die Sünde der Selbstgerechtigkeit. Eine Sünde, die so schwerwiegend ist, dass sie oft der Aufmerksamkeit der Person entgeht, die sie begeht. Denn Selbstgerechtigkeit und Selbsttäuschung gehen oft Hand in Hand. Was ist mit anderen Sünden? Sünden wie Mord, wie Ehebruch, wie Götzendienst, Hexerei, Bestialität oder das Brechen des Sabbats. Wie steht es mit der Verunehrung der Eltern? Mit Diebstahl, Gotteslästerung, Götzendienst. Wiegen diese Sünden in Gottes Augen weniger schwer oder schwerer als andere Sünden? Was ist mit solchen Verhaltensweisen wie Betrug oder ein wenig Lügen oder Begierde nach anderen Dingen oder dass sich gelegentliche betrinken, rauchen, Einnahme von Drogen? Wie ich sagte, stellen diese Handlungen Sünde dar? Sind sie weniger schwerwiegend als andere Sünden in Gottes Augen? Und wie sieht es aus in ihren Augen? Ach, das ist doch gar nicht so wichtig. Es ist doch unbedeutend. Kann man darüber hinwegsehen. Und dann gibt es doch immer Ausnahmen noch von der Regel, nicht wahr? Sicher, wir wissen, dass Stehlen falsch ist, aber müssen wir das nicht tun, wenn wir hungrig sind? Nicht in Gottes Augen. Auch wenn ihr eine Person, die aus Habgier stiehlt, mit weniger Barmherzigkeit, sagen wir einmal, ansieht als eine Person, die aus Hunger stiehlt, wo Gott natürlich dann weitaus barmherziger sein dürfte, auch derjenige, der aus Hunger gestohlen hat, muss dem Alten Testament nach alttestamentlichen Regeln immer noch die Strafe für die Wiederherstellung der gestohlenen Waren zahlen. Unabhängig davon. Warum? Er die Waren gestohlen hatte. Wir wissen, dass Ehebruch oder Unzucht falsch sind. Aber Gott wird doch sicherlich verstehen, wenn wir es tun, weil wir jemanden trösten müssen, der des Trostes bedarf. Wie sehen Sie Sünde? So wie Gott es tut? Oder vielleicht anders? Gott sagt, flieht die Unzucht. Wenn sie sie begehen, dann sündigen sie gegen ihren eigenen Körper. Gott sagt nicht, außer wenn es einen Grund gibt, es zu tun. Wenn wir anfangen, uns von den klaren Anweisungen der Gebote Gottes zu lösen, dann öffnen wir der Sünde Tür und Tor. Gott sagte Kain, dass die Sünde vor seiner Tür liege. Und anstatt die Tür zu öffnen, sollte er über die Sünde herrschen. Er sollte die Sünde nicht hineinlassen in sein Leben. Aber natürlich hat er es keineswegs so gesehen. Er hat dann seinen eigenen Bruder ermordet. Wenn wir sagen, dass es unter bestimmten Umständen in Ordnung ist, zu lügen, berauben wir uns selbst der Gelegenheit, einen gottähnlichen Charakter zu entwickeln, weil Gottes Charakter so ist, dass er nicht lügen kann, weil er nicht lügen will. Es kann niemals eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung geben, zu lügen. Gott lügt nicht, Sie und ich dürfen nicht lügen. Es sollte für uns niemals eine Idee geben, dass man halt doch in gewissen Situationen lügen kann. Und da Gott uns den Befehl gegeben hat, unsere Feinde zu lieben und denen, die uns hassen, Gutes zu tun, sie nicht zu töten, sondern ihnen Nahrung zu geben, wenn sie der Nahrung bedürfen, dann kann es niemals eine Rechtfertigung dafür geben, eine Waffe in die Hand zu nehmen und auf andere zu schießen, um sie zu töten, sei es in Kriegs- oder in Friedenszeiten. Warum haben Menschen Waffen? Einige sagen, naja, weil wir damit jagen wollen, auf Tiere jagen wollen. Warum haben sie dann aber neben ihrem Bett eine Handfeuerwaffe liegen? Und da Gott uns befohlen hat, keine anderen Götter anzubeten und Gott nicht so anzubeten, wie es die Heiden getan haben, ihren Göttern gegenüber, kann es niemals eine Rechtfertigung dafür geben, uns heute an diesen heidnischen Bräuchen zu beteiligen, ob wir es tun, um den wahren Gott anzubeten, um andere Götter anzubeten, um vielleicht gar keinen Gott anzubeten. Zu sagen, dass zum Beispiel Ostereier und Osterhasen einen göttlichen Platz in der Anbetung Christi haben, ist ein Greuel in Gottes Augen. Es ist auch ein Greuel in ihren Augen. Wenn Gott ein bestimmtes Verhalten als ein Greuel bezeichnet, ist es dies ein Verhalten, das der Todesstrafe würdig ist. Ich möchte nun einige Beispiele aus der Bibel Ihnen vorlesen, um zu zeigen, was alles in Gottes Augen ein Greuel ist. Fangen wir mit 3. Mose, Kapitel 18 und Vers 22 an. 3. Mose 18 und Vers 22. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Greuel. Homosexualität, die den Tod verdient, nach Gottes Maßstab. In 3. Mose 20 und Vers 13, da sagen uns natürlich die Worte Gottes Folgendes. 3. Mose 20 und Vers 13. Wenn jemand bei einem Manne schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Greuel ist. Sie sollen des Todes sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Das sind Gottes Worte. Schauen wir uns 5. Mose 22 an. 5. Mose 22 und Vers 5. Ein Mann soll nicht Männersachen tragen, oder vielmehr eine Frau soll nicht Männersachen tragen, und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen. Denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Hier wird so allerlei angesprochen. Transvestiten werden angesprochen. Transgender-Leute werden angesprochen. Das sogenannte Crossdressing wird angesprochen. Alles dies und vieles mehr ist in Gottes Augen ein Greuel. 5. Mose 25, die Verse 13 bis 16. Man kann das rechtfertigen wollen, solange wie man will. Das Wort Gottes besteht in Ewigkeit. 5. Mose 25, die Verse 13 bis 16. 5. Mose 25, die Verse 13 bis 16. Du sollst nicht zweierlei Gewicht, groß und klein, in deinem Beutel haben. Und in deinem Hause soll nicht zweierlei Maß, groß und klein, sein. Du sollst ein volles und rechtes Gewicht und ein volles und rechtes Maß haben, auf das dein Leben lange wäre in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Ein jeder, der übel tut. Im Buch der Sprüche wird noch näher darauf eingegangen, auf die Unehrlichkeit, auch in unseren Transaktionen mit anderen. Sprüche 11, Vers 1. Falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel, aber ein volles Gewicht, ein rechtschaffenes Gewicht, ein richtiges Gewicht, das ist sein Wohlgefallen. Auch in Sprüche 20 und Vers 10. Zweierlei Gewicht und zweierlei Maß ist beides dem Herrn ein Greuel. Und das wird dann auch in Vers 23 noch einmal wiederholt. Zweierlei Gewicht ist dem Herrn ein Greuel und eine falsche Waage ist nicht gut. Natürlich nicht. Andere zu betrügen, wie kann das gut sein? Aber es gibt noch sehr viel mehr, was in den Augen Gottes ein Greuel ist. Sprüche Kapitel 6, die Verse 16 bis 19. Sprüche Kapitel 6, die Verse 16 bis 19. Diese sechs Dinge hasst der Herr, diese sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, eilige Füße, die zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer Streit zwischen Brüdern anrichtet. Da wird so einiges gesagt. Stolzer Blick, verlogene Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen rennen, ein falscher Zeuge, der Lügen spricht. Das wird also wiederholt. Zunächst hatten wir ja bereits schon von der verlogenen Zunge gelesen. Deswegen sind es sieben, obwohl zunächst gesagt wird sechs. Und dann einer, der Zwietracht unter den Geschwistern sät. Manchmal durch falsche Aussagen, manchmal durch heimliche Heuchelei. Das gibt es sehr häufig. In Gottes Augen ist das ein Groll. Jemand, der das tut, ist der Todesstrafe schuldig. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 12 und Vers 22 an. Das wird nämlich immer und immer wieder dargelegt. Sprüche 12 und Vers 22. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel. Die aber treulich handeln, die gefallen ihm. Wie oft haben Menschen über sie gelogen? Wie oft haben Menschen über mich gelogen? Wenn man dem allen nachgehen wollte, wenn man immer das richtigstellen wollte, dann hätte man den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Aber in Gottes Augen ist das ein absolutes Greuel. Und meinen Sie nicht, dass solche Menschen, die das tun, ungestraft davonkommen werden. Überlassen wir die Rache Gott. Sprüche Kapitel 16 und Vers 5. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Im Buch Jeremia wird so einiges gesagt über das, was in Gottes Augen ein Greuel ist. Jeremia Kapitel 7, die Verse 8 bis 10. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher, Meineidige, opfert dem Baal, in moderner Terminologie, dem Sonnengott, den man dann ins Christentum übernommen hat. Deswegen hält man heute den Sonntag und nicht den Sabbat. Deswegen hält man heute Ostern und Weihnachten, alles Tage, die den heidnischen Göttern gewidmet waren und nicht dem wahren Gott. Und man hält natürlich die heiligen Tage Gottes dann nicht mehr. Also ihr opfert den Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen. Und tut weiter solche Gräuel. Eine klare Verurteilung des sogenannten Christentums. Lügen, stehlen, morden, Ehebruch begehen, falsch schwören, Baal, andere Götter, heidnische Götter anbeten oder deren Praktiken übernehmen in unserem Gottesdienst. Jeremia Kapitel 32 Jeremia Kapitel 32 und lesen wir die Verse 34 und 35. Dazu haben sie ihre Gräuelbilder in das Haus gesetzt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie es unrein machen. Und haben die Höhen des Baal gebaut im Tal Ben-Hinnom und ihre Söhne und Töchter für den Moloch durchs Feuer gehen zu lassen, was ich ihnen nie geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel tun sollten, um Juda in Sünde zu bringen. Wiederum falscher Gottesdienst, der in diesem Fall sogar Kindesopfer mit einschloss. Und heute machen wir das vielleicht in diesem Sinne nicht mehr, aber die Abtreibung wird nach wie vor propagiert. Und natürlich lehren wir unseren Kindern Falsches, wenn wir solche Dinge betreiben. Und damit machen wir sie auch zu Opfern von falschen Religionen. Im Buch Ezekiel, da wird einiges gesagt über falsche Religion, die in Gottes Augen ein Gräuel ist und wie sie in das sogenannte Christentum hineingeschleust wurde. Und heute praktiziert wird von den meisten sogenannten Christen. Ezekiel Kapitel 8, angefangen in Vers 1. Und es begab sich im sechsten Jahr, am fünften Tage des sechsten Monats, ich saß in meinem Hause und die Ältesten von Juda saßen vor mir, und da fiel die Hand Gottes des Herrn auf mich. Und ich sah und siehe, da war eine Gestalt wie ein Mann, der abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, war es wie Feuer, aber oberhalb seiner Hüften war ein Glanz, zu sehen wie blinkendes Kupfer. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes, da hob mich der Wind empor oder der Geist zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten. Also Ezekiel hatte hier eine Vision. Zu dem Eingang des inneren Tores. Die Zürcher Bibel schreibt, zum inneren Vorhof, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Luther Bibel 2009, ein Götzenbild der Eifersucht. Und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israel, so wie ich sie in der Ebene gesehen hatte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, siehe, da stand ein Bild, das für den Herrn ein Ärgernis war. Nördlich vom Tor des Altars, da, wo man hineingeht. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, siehst du auch, was diese tun? Große Gräuel sind es. Scheinbar wird in einem noch zu bauenden Tempel ein Bild des Ärgernis errichtet werden. Ein Bild des Ärgernisses, von dem hier die Rede ist. Große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier tut, um mich von meinem Heiligtum zu vertreiben, aber du wirst noch größere Gräuel sehen. Und er führte mich zur Tür des Vorhofs. Und da sah ich und siehe, da war ein Loch in der Wand. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, brich ein Loch durch die Wand. Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen hatte, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und schaue die schlimmen Gräuel, die sie hier treiben. Na, was haben die getan? Und als ich hineinkam und schaute, siehe, da waren lauter Bilder von Gewürm und Getier, Scheusale und alle Götzen des Hauses Israel, ringsherum an den Wänden eingemeißelt. Und davor standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel, oder von den Vornehmen des Hauses Israel, und Jasania, der Sohn Schaffans, stand mitten unter ihnen, und denn jeder hatte sein Räuchergefäß in der Hand, und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du, was die Ältesten und die Vornehmen des Hauses Israel tun? In der Finsternis, ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes, denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir, du sollst noch größere Gräuel sehen. Was noch größere Gräuel? Die sie tun. Und er führte mich zum Eingang des Tores, am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Das war der heidnische Gott, der angeblich an einem Freitag, dem sogenannten Schwarzen Freitag, gekreuzigt wurde und der angeblich an einem Sonntag auferweckt wurde, dem heutigen Ostersonntag. Ein schreckliches Gräuel in den Augen Gottes, weil man das dann auf Christus bezogen hat und gesagt hat, Christus ist an einem Freitag gekreuzigt worden, an einem Sonntag auferweckt worden. Beides falsch. Er ist weder an einem Freitag gekreuzigt worden, noch an einem Sonntag auferweckt worden. Er ist an einem Mittwoch gekreuzigt worden und am Samstagabend zu Ende des Sabbats auferweckt worden, wie die Bibel klar und deutlich zeigt. Aber hier hat das traditionelle Christentum diese heidnische Anbetung von falschen Göttern auf Christus verwandt. Ein Gräuel in Gottes Augen. Und er sprach zu mir, Vers 15, Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Ja, was noch? Und er führte mich in den inneren Vorhof zum Hause des Herrn. Und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Zunächst hatten wir die Frauen, die den Tammuz am Freitag beweinten, weil er angeblich da gestorben ist. Jetzt beten sie die Sonne an am Sonntagmorgen. Ostergottesdienst am Sonntagmorgen. Und er sprach zu mir, Vers 17, Menschenkind, siehst du das? Ist es dem Hause Juda nicht genug, diese Gräuel hier zu treiben, dass sie auch sonst das ganze Land mit Gewalttat erfüllen und mich immer wieder reizen oder zum Zorn reizen, wie die Zürcher Bibel sagt? Und siehe, sie halten sich die Weinrebe an die Nase, eine weitere heidnische Situation hier, die angeführt wird. Es geht hier um einen abgöttischen Brauch, wie die Anmerkung bei mir sagt in meiner Bibel. Darum will auch ich mit Grimm an ihnen handeln. Das ist eine Prophezeiung für die Endzeit, wenn Gottes Grimm ausgegossen wird über die Menschen. So will ich mit Grimm an ihnen handeln und mein Auge soll ohne Mitleid auf sie blicken und ich will sie nicht gnädig annehmen oder ihnen gnädig sein. Wenn sie auch mit lauter Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Das sind Groll in Gottes Augen. Falscher Gottesdienst. In Bezug auf Tammuz, wie ich sagte, einem heidnischen Fruchtbarkeitsgott, der am Osterfreitag getötet wurde, am Ostersonntag, der auch der Tag des Herrn genannt wurde bei den Heiden, auferstanden ist. Und dann ging es um Ostern-Sonnenaufgangsgottesdienste. Alle diese Gräuel erforderten den Tod des Täters. Sünde ist Sünde. Und Sünde erfordert den Tod. Sogar einige Sünden, die für den menschlichen Verstand vielleicht gar nicht so wichtig sind. Aber es geht nicht um den menschlichen Verstand, es geht um Gott, es geht um seine Ansicht. Denken Sie an das goldene Kalb. Da haben Sie gegessen, haben Sie getrunken, haben Sie getanzt. Das ist alles nicht verkehrt, essen, trinken und tanzen. Aber es geschah aufgrund einer falschen Motivation, aufgrund eines unangemessenen Zwecks. Und denken Sie daran, wie viele dann umgekommen sind. Denken Sie an Korahs Rebellion gegen Mose. Alle, die daran beteiligt waren, selbst in ihren Gedanken, sind umgekommen. Denken Sie an Achans Diebstahl von nur einem Kleidungsstück, wo Gott gesagt hat, ihr sollt das nicht anrühren. Alle, die daran beteiligt waren, sind umgekommen. Denken Sie an den rebellischen Sohn, der ein Trinker wurde, seinen Eltern nicht gehorchte, sie nicht respektierte. Gott sagte, er muss getötet werden. Denken Sie an den Mann, der am Sabbat in der Wüste Holz sammelte. Gott sagte, er muss getötet werden. Um eben die Sünde als Sünde kenntlich zu machen, dass andere diesem falschen Beispiel nicht folgten. Denken Sie an den Israeliten, der die Stiftshütte anfasste, als David die Stiftshütte nach Jerusalem bringen wollte. Der wurde auch sofort getötet. Eine kleine Sache, könnte man meinen. Aber keine kleine Sache in den Augen Gottes. Und Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Was er in alttestamentlichen Zeiten einen Gräuel nannte, das wird auch in neutestamentlichen Zeiten nach wie vor als ein Gräuel angesehen. Schauen Sie, Gott nennt eine Frau, die auf einem Tier reitet, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Eine gefallene Frau, eine religiöse Frau, die sich von der wahren Religion abgewandt hat. Offenbarung Kapitel 17 und Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher voll von Gräueln. Und die Unreinheit ihrer Hurerei und auf ihre Stirn war geschrieben mein Name, ein Geheimnis. Das große Babylon, die Mutter der Hure heißt es hier, oder der Huren, wie es die Lutherbibel 2009 sagt, die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Gott nennt diese große, große Organisation, ein Gräuel. Christus warnt uns. Er warnt uns, aufmerksam zu sein, wenn wir den Gräuel der Verwüstung am heiligen Ort stehen sehen. Natürlich im Tempel Gottes, der noch gebaut werden wird. Markus Kapitel 13 und Vers 14 sagt uns etwas hierüber. Markus 13 und Vers 14. Wenn ihr aber sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen, wo er nicht soll, und wer es liest, der merke auf. Und dann sagt uns Gott so einiges, was man dann so tun soll oder nicht tun soll. Alle diese Stellen, die ich jetzt gelesen habe, beinhalten die abscheuliche Praxis des Götzendienstes, aber auch die Praxis der Verführung und die Praxis des Tötens oder Mordens anderer Menschen. Und wiederum, Gott sagt, dass niemand, der solche Gräuel begeht und nicht bereut, in seinem Reich sein wird. Offenbarung 21 und Vers 27. Offenbarung 21 und Vers 27. Und nichts Unreines wird hineinkommen in das neue Jerusalem. Und keiner, der Gräuel tut und lüge, sondern nur die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Der Gräuel tut und lüge. Nun sehen wir uns einmal genauer an, wie das Neue Testament Sünde definiert und ob es in Gottes Augen sündiges Verhalten so einordnet, so priorisiert, so kategorisiert, dass einige Sünden weniger schwerwiegend sind in dem Sinne, dass sie nicht tödlich sind, dass man sie ohne weiteres tun kann, dass man sie ignorieren kann, dass man sie als nicht wichtig ansehen kann. Offenbarung 21, die Verse 7 bis 8. Wer überwindet, der wird dies alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und die Ungläubigen und die Frevler und die Mörder und die Hurer und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod, von dem es keine Auferstehung geben wird. Sünde muss überwunden werden. Schauen wir uns an, was hier gesagt wurde. Derjenige, der die Sünde nicht überwindet, sei es, weil er zu feige ist, weil er ungläubig ist, weil er ein Frevler ist, ein Mörder, ein Hurer, ein Zauberer, ein Götzendiener, ein Lügner, die werden im feurigen Pfuhl enden. In ihren Augen mag einiges von diesen Sünden gar nicht so wichtig sein. Mörder vielleicht schon, aber naja, Feigheit oder jemand, der lügt. In Gottes Augen ist das sehr wichtig. Offenbarung 22, Vers 15. Draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Hurer, die Mörder, die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Die Hunde, mit anderen Worten, diejenigen, die sich der heidnischen Anbetung hingeben. Das kann auch auf Sodomiten Bezug haben, auf unreine, schmutzige Menschen mit niedrigem Charakter. In 1. Korinther Kapitel 6, da sagt uns Paulus etwas über diejenigen, die nicht im Reich Gottes sein werden. 1. Korinther Kapitel 6, solange wie sie nicht bereuen, das ist immer natürlich zu verstehen, solange wie sie keine Umkehrung in ihrem Leben durchführen, davon ablassen, was hier beschrieben wird. 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuschet euch nicht oder lasst euch nicht verführen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden oder gerechtfertigt, wie es Luther ursprünglich übersetzt hat, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Schauen Sie, die Ungerechten, sagt Paulus hier, werden das Reich Gottes nicht ererben. Nun, alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Sie können sich das nachher anschauen, eine sehr wichtige Stelle. Im Psalm 119 und in Vers 172 in der Elberfelder Bibel, wo es heißt, alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Eine weitere wichtige Stelle. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Sie sollten wissen, wo diese Stelle steht, aber Sie sollten es in der Zürcher Bibel lesen, 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und das Gesetz, von dem die Rede ist, das ist auch eine sehr wichtige Stelle in Römer, Kapitel 7, Vers 14, ist ein geistliches Gesetz. Mit anderen Worten, es beschränkt sich nicht auf den Buchstaben der zehn Gebote, es enthält auch alle Satzungen und Rechtsvorschriften, die die zehn Gebote näher erklären. Und es schließt sogar die geistliche Absicht, den geistlichen Zweck des Gesetzes mit ein. Ein geistliches Gesetz der zehn Gebote mit geistlichen Rechtsvorschriften, geistlichen Satzungen. Nun, Paulus erklärt, das haben wir gerade gelesen, was er unter Ungerechtigkeit versteht. Und er sagt, dass wir uns nicht täuschen lassen sollen, wenn man denken mag, naja, einige von diesen Sünden sind nicht so wichtig wie andere. Einige kann man ruhig übersehen, die sind nicht so schwerwiegend. Schauen wir uns die Liste doch mal an. Was sagt er? Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, das heißt hier Lustknaben. In der englischen King James Bibel steht dann angemerkt, diejenigen, die sich Homosexuellen unterwerfen. Dann Knabenschänder, auch hier die Anmerkung, diejenigen, die männliche Homosexuelle sind. Diebe, Habgierige, Trunkenbolde, Lästerer, das schließt auch die ein, die andere verleumden, um ihren Charakter, ihren Ruf zu zerstören. Räuber, inklusive solcher, die Waren stehlen und sogar, wie es auch eine Bedeutung haben kann, die Jungfrauen missbrauchen. Die Hoffnung für alle, die übersetzt Vers 9 mit, wer homosexuell verkehrt. Die gute Nachricht sagt, die mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren. Die neue King James Bibel sagt, die sich Homosexuellen unterwerfen oder männliche Homosexuelle sind. Kein Zweifel, worum es hier geht, nicht wahr? Gräuel in Gottes Augen. Und solche, die etwas in dieser Weise tun und praktizieren, werden nicht im Reich Gottes sein. 1. Korinther, Kapitel 5 und Vers 11, sagt Paulus sogar noch mehr. Er sagt, vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt. Und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr noch nicht einmal essen, also enge Gemeinschaft haben. Galater, Kapitel 5, sagt uns weiteres, wie Gott die Sünde sieht. Galater, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Offenbar sind die Werke des Fleisches, als da sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun werden das Reich Gottes nicht erben. Was sind die Werke des Fleisches, die Paulus hier beispielsweise aufführt? Unzucht, Unreinheit, also Personen mit unnatürlichen Praktiken, wie Sodomiten, wie solche, die Bestialität begehen. Ausschweifung, das kann sich auch auf schmutzige Gesten oder unreine Worte beziehen. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Wutausbrüche und so weiter und so fort. Epheser Kapitel 5, Vers 5, führt sich dazu an, dass einige der Sünden nicht so schwerwiegend sind wie andere in Gottes Augen. Oder sagt Paulus hier, egal, wer das tut, wird nicht im Reich Gottes sein. Epheser Kapitel 5 und Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Ein Unreiner, eine Person, die mit einem korrupten und ausschweifenden Lebensstil daherkommt. Außerdem beschränkt sich Sünde in Gottes Augen nicht auf das tatsächliche Verhalten bei der Ausführung einer bestimmten sündigen Handlung. Es geht um mehr. Es beinhaltet bereits vorbereitendes Verhalten, wie zum Beispiel man überlegt sich gewisse Dinge. Wenn man das nicht kontrolliert, wird es zum tatsächlichen Verhalten der Ausführung der Sünde kommen. 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3 und lesen wir einmal Vers 15. Wer seinen Bruder hasst, der ist bereits schon ein Mörder, sagt Johannes. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Auch wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir den Hass in uns nicht überwinden, werden wir letztendlich den Heiligen Geist wieder verlieren. Wir werden das ewige Leben nicht bleibend in uns haben. Nur wenn der Heilige Geist in uns ist, solange wir in uns ist, haben wir die Garantie des ewigen Lebens in uns und für uns. Wütend auf seinen Bruder zu sein, auf seine Schwester zu sein, mit anderen Worten, es geht hier um geistliche Geschwister, das kann zu Hass führen. Und der kann dazu führen und würde auch dazu führen, letztendlich eine solche Person zu töten, wenn sich die Gelegenheit bietet und wenn der Hass nicht kontrolliert wird. In Sprüche 14, Vers 21 wird etwas mehr dazu noch gesagt. Sprüche 14 und Vers 21. Wer seinen Nächsten verachtet, der versündigt sich. Aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Schauen Sie, wenn Sie Ihren Nächsten verachten, dann werden Sie sich nicht ihm gegenüber erbarmen, wenn er etwas nötig hat. Und dann kann es aus der Verachtung heraus letztendlich sogar zum Hass kommen. Johannes sagt hier nicht, in 1. Johannes 3, Vers 15, das Gesetz gegen Mord ist abgeschafft. Also kann man ruhig jemanden töten oder ermorden, solange man ihn nicht hasst. Zum Beispiel, das ist ja die Argumentation. Man kann im Krieg unschuldige Zivilisten, Frauen und Kinder töten, aber die hasst man ja nicht unbedingt, nicht wahr? Die kennt man ja gar nicht. Aber man kann sie töten und das ist dann okay. Das ist nicht das, was Johannes hier sagt. Das ist in Gottes Wort verboten. Du sollst nicht töten. Der Hass ist bereits schon die Vorstufe des Tötens, aber man kann auch jemanden töten, ohne ihn zu hassen, und gleichwohl ist er in Gottes Augen schuldig. Es gab im Alten Testament dann den Totschläger, der zwar niemanden gehasst hat, aber trotzdem jemanden umgebracht hat, der wurde auch bestraft. Das war in Gottes Augen keineswegs gerechtfertigt. Nun, Sie wissen natürlich und haben sicherlich auch darauf bereits gewartet, worauf ich jetzt eingehen werde, und das findet sich natürlich in einer Aussage von Christus in Matthäus Kapitel 5, die Verse 27 und 28. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also wenn man eine Frau angeht, sagen wir mal, sie sind verheiratet, schauen sich eine andere Frau an, die kann verheiratet sein, muss es aber nicht, ist egal. Wenn man sie begehren will, mit anderen Worten, man will sie mit bösen Gedanken ansehen, dann ist das bereits schon gleichbedeutend mit Ehebruch im Herzen. Auch hier sehen wir wiederum, Christus hat das Gesetz nicht abgeschafft. Er hat nicht gesagt, dass man mit der Frau Ehebruch begehen und mit ihr schlafen kann, solange wie man nicht den Wunsch hat, es zu tun, sie zu begehren. Oder man kann es tun, wenn der Ehepartner zustimmt. Das war ja die Argumentation, die Abraham und Sarah an den Tag gelegt haben, als sie sagten, ja, wir können ja uns Nachkommen schaffen. Der Abraham, indem er zu meiner Magd geht, mit ihr schläft und dann kommt daraus ein Kind. Und Gott hat das keineswegs als gut und richtig angesehen. Schauen Sie, Christus kam, um das Gesetz zu erfüllen. Das bedeutet nicht, um es abzuschaffen. Er erfüllte es dadurch, dass er dem Gesetz weitere Bedeutung, geistliche Bedeutung zusprach, indem er die damit verbundenen geistlichen Prinzipien aufzeigte, sowie das Gefühl des Hasses zur Tat des Mordes führt, so der Wunsch, Ehebruch zu betreiben, letztendlich zur Tat des Ehebruchs führen wird, wenn man diesen Wunsch nicht unterdrückt, bekämpft, besiegt. Eine wichtige Stelle, auch die sollten Sie sich wirklich hinter die Ohren schreiben sozusagen, wenn Sie in Ihrer Bibel irgendwelche Markierungen vornehmen. Das wäre auch eine Stelle, die absolut markiert werden sollte, in Jesaja Kapitel 42 und Vers 21. Christus kam um das Gesetz herrlich und groß zu machen, nicht um es abzuschaffen. Totaler, widersinniger Unfug, der vom orthodoxen Christentum heute gelehrt wird. Christus hat das Gesetz abgeschafft, hat dann ein neues Gesetz gebracht, aber das hat er nur, je nachdem, welcher Religion man folgen will, nur eigentlich 8 Gebote, vielleicht 9 Gebote, in jedem Fall der Sabbat ist weg und eigentlich sogar auch der Götzendienst in der katholischen Kirche ist weg. Sünde beginnt im Herzen, im Verstand. Wenn das nicht kontrolliert wird, das heißt, wenn unsere bösen Wünsche oder unsere bösen Gedanken nicht in den Gehorsam gegenüber Christus gebracht werden, dann werden diese bösen Gedanken und Wünsche letztendlich zu sündigem Verhalten führen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Ein jeder, der versucht wird, der wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Letztendlich den ewigen Tod, wenn man nicht bereut. Schauen Sie, Hiob, wenn man das Buch so liest, dann muss man schon sagen, der beging nicht viele schlimme Taten, er lebte insgesamt ein rechtschaffenes Leben, aber er dachte, er könne gar nicht sündigen. Er dachte, er sei bereits schon perfekt. Er dachte, Gott sei ungerecht, weil er Prüfungen in seinem Leben zuließ, obwohl er ja nicht gesündigt hatte. Seine Idee war, wie auch die Idee von seinen 3 Freunden, Gott lässt nur dann Prüfungen zu, um die Sünde zu bestrafen. Das ist ja keineswegs der Fall, aber so hat er scheinbar gedacht. Und so fühlt er sich letztendlich gerechter als Gott. Und Gott wusste, was in Hiobs Herz war, ohnehin, und deshalb erlaubte er Satan, Hiob zu versuchen. Hiob musste sein Herz ändern. Er musste klarer sehen, wer er im Vergleich zu Gott war. Ein Mensch, der fähig war zu sündigen, der gesündigt hat. Jeder Mensch sündigt. Jeder Mensch hat gesündigt. Und das schließt Hiob mit ein. Auch das ist eine wichtige Stelle im Prediger. Prediger Kapitel 7 und Vers 20, wo es heißt, es gibt keinen Menschen auf Erden, der so gerecht ist, dass er nie sündigt. Der Einzige, der nie gesündigt hat, war Jesus Christus. Das war der Einzige. Das war der Einzige. In Gottes Augen gibt es Angelegenheiten des Gesetzes, die wichtiger sind als andere. Das stimmt schon, wie wir jetzt sehen werden. Aber das bedeutet nicht, dass jene Sünden, die vielleicht nicht so schwer in Gottes Augen sind wie andere Sünden, ignoriert werden könnten. Man kann da sich keinen Katalog herstellen und sagen, okay, das ist ja dann nicht so wichtig wie die andere, dann kann ich das ruhig tun. Dann kann ich das in meinem Leben durchführen. Ist ja dann nicht so wichtig. Wir kennen ja die Stellen. Auch das sind wichtige Stellen, die ich hier kurz nur angeben möchte, nicht aufschlagen möchte. Aber in 1. Korinther 5 und Vers 6 und auch in Galater Kapitel 5 und Vers 9, da lesen wir ja, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Ein wenig Sünde in unserem Leben, die nicht überwunden wird, wird zu weiteren und weiteren und weiteren Sünden führen. Bis dann der ganze Teig, der ganze Leib, das ganze Leben durchsäuert ist, von Sünde durchsäuert ist. In Lukas Kapitel 16, da sagt er in Vers 10, Lukas 16 und Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Schauen Sie, eines führt zum anderen. Was ist in Ihren Augen die geringste Sünde? Gott sagt, die muss überwunden werden. Denn sonst wird sie zu weiteren Sünden führen. Nun, Sie mögen sagen, ja, aber Christus hat doch ganz was anderes gesagt in Matthäus 23, Vers 23. Schauen wir uns dies einmal an. Matthäus 23 und Vers 23. Da sagt er, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, und lass das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht oder die Gerechtigkeit besser übersetzt, die Barmherzigkeit und den Glauben. Hören wir hier erstmal auf. Wenn Sie eine Parallelstelle in Lukas 11 und Vers 42 sich nachher anschauen, dann sehen Sie, dass hier Christus auch die Liebe Gottes mit einschließt. Wir haben also dann verschiedene Komponenten, sagen wir einmal. Die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, den Glauben und die Liebe Gottes. Aber Christus hört hier nicht auf und sagt, okay, wenn man das also hat, diese wichtigsten Dinge im Gesetz, dann kann man das andere alles ohne weiteres brechen. Wie fährt er fort zu sagen, doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen? Es geht um beides. Er sagte nicht, solange ihr Gerechtigkeit und Glauben und Barmherzigkeit und die Liebe Gottes habt, braucht ihr keinen Zentner zu zahlen. Stattdessen wandte sich Christus an die heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäer, die dachten, solange sie den Zehnten zahlten, da brauchten sie keinen Glauben, keine Gerechtigkeit, keine Barmherzigkeit, keine Liebe zu haben. Das war das Problem. Wie ist die Liebe Gottes definiert? Auch hier eine absolut wichtige Stelle. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3, die können sich auch nachher wieder durchlesen, in der Elberfelder Bibel, richtig übersetzt. Die Liebe Gottes definiert als das Halten von Gottes Geboten. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und wie ich eben schon sagte, alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. So haben wir also bereits schon jetzt Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Noch einmal, Psalm 119, Vers 172 in der Elberfelder Übersetzung. Und da ging es um die Barmherzigkeit. Wenn wir Barmherzigkeit zeigen, dann werden wir auch von Gott in barmherziger Weise gerichtet werden. Und dann haben wir noch den Glauben. Und mit Glauben wissen wir, dass wir mit Reue Vergebung der Sünde erlangen können, weil wir an unseren treuen Hohepriester Jesus Christus und an die Treue des Vaters glauben, der uns aufgrund des Opfers Christi vergeben wird. Deshalb wiegen Glaube und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Liebe so schwer, denn ohne sie hätten wir keine Zukunft. Aber wiederum, bedeutet dies, dass wir die anderen Gebote Gottes einfach ignorieren oder beiseite schieben können? Wir hatten gerade gelesen, Christus sagte keineswegs, ihr könnt jetzt ohne weiteres am Zehnten vorbeigehen, den braucht ihr nicht mehr zu geben, solange wie ihr jetzt Glaube, Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit habt. Schauen Sie, die 10 Gebote, das sollten wir alle wissen, die können als Liebe definiert werden. Liebe zu Gott, die ersten 4, Liebe zum Nächsten, die letzten 6 der Gebote. Die ersten 4 sagen uns, wie wir Gott lieben können und sollen und müssen. Und die letzten 6 sagen uns, wie wir den Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Wie uns selbst. Und es ist nicht nur die 10 Gebote, die uns dies sagen, sondern auch die Rechtsvorschriften und die Satzungen, diese geistlichen Rechtsvorschriften und Satzungen, die die geistlichen Gebote näher erklären. Und deshalb lesen wir, dass die Liebe das Gesetz erfüllt. Denn das Gesetz sagt uns, wie wir lieben sollen. Römer 13, Vers 10, auch diese Stelle sehr wichtig. Römer 13 und Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung oder besser übersetzt, wie es auch die King James Bible hat. So ist die Liebe das Erfüllen des Gesetzes. Fulfilling im Englischen. Keineswegs eine Abschaffung wird hier angesprochen. Das genaue Gegenteil wird hier gesagt. Zu sagen, solange wir Liebe haben, brauchen wir das Gesetz nicht zu halten, ist einfach widersprüchlich. Wenn wir lieben, dann halten wir das Gesetz. Wenn wir das Gesetz nicht halten, dann lieben wir nicht. Dann lieben wir weder Gott, noch den Nächsten, noch uns selbst. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir Gott oder den Nächsten nicht lieben, dann sündigen wir. Wir sündigen, weil wir das Gesetz Gottes gebrochen haben. Wir sündigen, weil wir Gott nicht genug geliebt haben, weil wir den Nächsten nicht genug geliebt haben. Nicht genug, um das Gesetz zu halten. Wir sündigen, um es noch einmal zu sagen, wenn wir das Gesetz brechen, und dadurch zeigen, dass wir weder Gott noch den Mitmenschen noch uns selbst lieben. Sie brechen das Gesetz, sie beweisen damit, dass sie Gott nicht lieben, dass sie den Nächsten nicht lieben. Lassen Sie sich nicht verführen zu meinen, auch Sie könnten ohne weiteres das Gesetz brechen, solange wir sie den Nächsten lieben. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Schauen Sie, alle unsere Sünden können mit Steinchen verglichen werden. Auf jedem Stein steht eine unserer Sünden. All diese Steine sind in einer Kiste. Wenn Sie einen Stein nach dem anderen entfernen und nur einen Stein darin lassen, dann ist nach wie vor Ihre Hinrichtung ein Erfordernis. Die Kiste mit Ihren Sünden kann nur dadurch geleert werden, indem Sie das Opfer Jesu Christi annehmen. Sie müssen also im Glauben zu ihm kommen und ihn bitten, alle Ihre Steine zu entfernen. Und er wird es tun. Jedes Mal, wenn Sie einen weiteren Stein in Ihre Kiste legen, oder einen Stein, den Sie nach wie vor in Ihrer Kiste haben, und nicht bereuen, dann bleibt er da. Dann ist die Todesstrafe nach wie vor über Ihrem Haupt. Aber wenn Sie bereuen und Christus bitten, diesen Stein aus der Kiste zu entfernen, dann wird er das tun. Und so entleeren Sie die Kiste. Denn wir lesen, dass das Blut Jesu Christi uns von allen Sünden reinigt. Das lesen Sie in 1. Johannes 1 und Vers 7. Einschließlich der Sünden, die in Ihren Augen vielleicht nicht so wichtig sind, wie die anderen. Wenn Sie bereuen, wenn Sie das Opfer Jesu Christi annehmen, wenn Sie verstehen, dass er für Sie gestorben ist, sodass Sie Vergebung Ihrer Sünden, aller Ihrer Sünden erhalten können, dann wird Ihnen vergeben werden. Aber dann lassen Sie diese Kiste nicht leer. Das ist auch ein Fehler, den viele machen. Vielmehr füllen Sie ihn mit kleinen Steinen, auf denen verschiedene andere Wörter stehen, wie Gerechtigkeit, wie Gehorsam, wie Friede, wie Wahrheit, wie Liebe, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Langmut, Geduld, Glaube, Hoffnung. Sünde in wichtigeres und nicht so wichtiges Verhalten zu unterteilen, ist nicht hilfreich, denn Sünde ist Sünde. Und Sünde, jede Sünde, zieht die Todesstrafe nach sich. Das ist deshalb der Grund, dass die Bibel die Sünde personifiziert, sie quasi als eine Person darstellt. Anstatt über unsere Sünden zu sprechen, spricht die Bibel über unsere Sünde. Christus kam, um die Sünde der Welt wegzunehmen, wie Sie das in Johannes 1 und Vers 29 nachlesen können. Es heißt nicht, er kam, um die Sünden der Welt wegzunehmen, sondern die Sünde der Welt. Alle Sünden, das komplette Paket, wenn wir bereuen und Gottes Heiligen Geist empfangen, müssen wir weiterhin die Sünde überwinden, indem wir eine neue Schöpfung werden. Wir müssen für die Sünde, nicht nur die Sünden, die Sünde tot sein und für die Gerechtigkeit lebendig sein. Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 2. Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 2. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Und was ist Sünde? Die Übertretung des Gesetzes. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir dann noch in ihr leben? Schauen Sie, es geht um einen Lebensweg. Entweder wir leben den Lebensweg der Sünde, oder wir leben den Lebensweg der Gerechtigkeit. Wir lesen, dass Sünde nicht in unserem Leibe herrschen soll. Römer 6 und Vers 12. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Und auch in Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Mit anderen Worten, wir sind nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes, sondern wir haben die Gnade Gottes erlangt. Aber in dem Augenblick, wo wir wieder sündigen, sind wir wieder unter der Strafe des Gesetzes. Aber sie soll eben nicht mehr über uns herrschen, die Sünde. Wir wollen sie ja überwinden. Und wir können es und werden es mit Christi Hilfe. Schauen Sie, der Tod ist der Lohn der Sünde. Es wird nicht gesagt, der Lohn für einige Sünden, aber nicht für andere. Nein, das komplette Paket. Römer 6, Vers 23, eine weitere wichtige Stelle, die Sie alle absolut wissen müssten. Der Sünde Sold ist der Tod. Das ist das, was Sie sich verdienen. Sie leben den Lebensweg der Sünde, Sie werden sterben. Wenn Sie nicht bereuen, den ewigen Tod sterben. Aber Gott bietet uns als ein Geschenk aus Gnade heraus ewiges Leben an. Und so sagt Paulus hier auch, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber er wird es Ihnen nicht geben, wenn Sie weiterhin in Sünde leben wollen und in der Sünde leben. Christus wurde für uns zur Sünde. Christus hat niemals gesündigt. Aber er, in diesem Sinne, nahm die Personifikation der Sünde auf sich, um dann für uns sterben zu können, um damit unsere Sünden zu vergeben. Wir lesen das in 2. Korinther 5 und in Vers 21. 2. Korinther 5 und Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, oder wie es wörtlich übersetzt werden soll, wie auch die revidierte Lutherbibel 2017 es sagt, er hat uns die Gerechtigkeit Gottes gegeben, oder wir sind zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Warum? Weil Jesus Christus in uns lebt und er seine Gerechtigkeit in uns verwirklicht, uns hilft, die Sünde zu überwinden. Und wenn wir gesündigt haben, uns wiederum die Gerechtigkeit dadurch gibt, dass wir die Sünde vergeben bekommen. Er kam, um für uns die Sünde, nicht nur die Sünden, die Sünde wegzunehmen. Hebräer Kapitel 9, Vers 26. Sonst hätte er oft leiden müssen, von Anfang der Welt an, nun aber am Ende der Zeiten ist er ein für allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Wir sollen von der Sünde befreit werden, dem gesamten Paket. Die Pharisäer sagten, sie hätten gesehen und verstanden, wie sie lebten. Aber sie weigerten sich zu bereuen. Und was sagt uns Christus in Johannes Kapitel 9, Vers 41? Was sagt er den Pharisäern? Deshalb bleibt ihre Sünde, nicht ihre Sünden, ihre Sünde bestehen. Sie weigerten sich, Gott zu gehorchen. Sie weigerten sich zu bereuen. Wir werden davor gewarnt, uns durch die Täuschung der Sünde verhärten zu lassen. Hebräer Kapitel 3, Vers 13. Die Bibel warnt, dass das möglich ist, dass es geschehen wird, wie es bereits schon geschehen ist. In vielen Fällen. Und der Abfall von der Wahrheit wird noch kommen und es wird nur noch schlimmer werden. Hebräer Kapitel 3 und Vers 13. Ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Wir müssen uns gegen die Sünde wehren. Hebräer Kapitel 12 und Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Schauen Sie in Gottes Augen, ist alles eins. Sünde ist Sünde. Egal, was für eine spezifische Sünde es sein mag. Er sagt hier, ihr habt noch nicht widerstanden mit Blut im Kampf gegen die Sünde. Das gesamte Paket. Wir müssen die Sünde ablegen, wie es heißt, die uns so leicht umstrickt. Hebräer 12 und Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Sie und ich, wir werden das Salz der Erde genannt. Christus tut dies in Hebräer Kapitel 5 und Vers 13. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Aber was sagt er noch? Er warnt uns, dass das Salz, wenn es seinen Geschmack verliert und kraftlos wird, nicht wieder gewürzt werden kann. Was er eigentlich sagt, ist Folgendes. Wenn Salz seinen Geschmack verliert und kraftlos wird, wird es seinen Geschmack, wird es seine Kraft, seine Würze nie wiedererlangen. Wir, als das Salz der Erde, werden von den Gerechten hinausgeworfen und mit Füßen getreten werden. Wenn wir unseren Geschmack, unsere Kraft, unsere Würze verloren haben. Anstatt die Sünde in ihre verschiedenen Bestandteile zu zerlegen und sie in wichtigere oder weniger wichtige zu kategorisieren, müssen wir verstehen, dass Sünde ein Paket ist, eine mit Steinen gefüllte Kiste, und dass die ganze Kiste geleert werden muss. Das ganze Paket muss entfernt werden. Deshalb lesen wir, dass wir unsere Sünden bekennen müssen. Jetzt geht es um die Sünden, die individuellen, einzelnen Sünden. Bekennen zu Gott, indem wir zuerst einmal zugeben, dass wir Sünde haben. Und das ist wiederum das gesamte Paket, 1. Johannes Kapitel 1. Wenn Sie meinen, Sie haben keine Sünde, wenn Sie meinen, Sie haben nicht gesündigt, wie die selbstgerechten Pharisäer das gemeint haben, dann haben Sie keine Zukunft, solange wie Sie diese Einstellung haben. 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Schauen Sie, wie Ungerechtigkeit und Sünde hier Hand in Hand gehen. Und was ist die Sünde? Die Übertretung des Gesetzes, dass die Theologen das einfach nicht begreifen wollen. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir denken, dass wir keine Sünde in unserem Leben haben, dann werden wir auch nicht anfangen zu analysieren, welche Sünden wir im Besonderen überwinden müssen. Alle Sünden müssen überwunden werden. Denn nur eine Sünde, deren Überwindung wir ablehnen, absolut nicht überwinden wollen und dann Hass sogar entwickeln gegenüber Gott, der uns sagt, man muss diese Sünde überwinden, das ist bereits schon genug, um dann letztendlich die unvergebbare Sünde, die unverzeihliche Sünde zu begehen, die uns dann in den feurigen Pfuhl werfen wird. Was ist, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass unser Verhalten gegen Gottes Gesetz verstößt und sündhaft ist? Was ist, wenn wir sterben, bevor wir die Gelegenheit haben, begangene Sünden zu bereuen? David zum Beispiel kämpfte im Krieg. Er war ein Mann des Krieges. Nun, Gott hatte ihm verschiedentlich gesagt, warum sein Verhalten falsch war, aber nehmen wir einmal an, er hat im Zeitpunkt seines Todes es immer noch nicht so recht begriffen. Wird er dann nicht in seinem Reich, in Gottes Reich sein? Natürlich wird er in Gottes Reich sein. Das haben wir ja mehrfach in der Bibel gelesen. Denn Gott schaut auf das Herz. Und da Davids Herz richtig war, ein Herz war, an dem Gott wohlgefallen hatte, wusste Gott, dass er seine Sünden bereuen würde, wenn diese zu seiner Kenntnis kamen. Beste Beispiel ist seine Sünde mit Bathsheba, wo David dann bitterlich bereute, nachdem er zunächst einmal scheinbar das gar nicht so sehen wollte, dass er da stark und schwer gesündigt hatte. Wenn er in diesem Leben nicht vollständig verstanden hatte, dass zum Beispiel Kriege falsch waren, wird er es in der Auferstehung verstehen. Gott schaut auch auf unser Herz, auf ihr Herz, auf mein Herz. Und wir sollen ihm zeigen, dass wir die Sünde, und zwar alle Sünden, loswerden wollen, nicht nur bestimmte, während wir andere, naja, so unberührt lassen wollen, die können ruhig in unserer Kiste bleiben. Anstatt die Sünden in unserem Leben in wichtige und nicht so wichtige Komponenten zu unterscheiden und einzuteilen, da wir ja nur einige überwinden wollen, aber nicht andere, da müssen wir uns bemühen, alle Sünden loszuwerden. Allen Sauerteig aus dem Teig zu entfernen. Nicht nur einige Sünden, die uns als vergleichsweise unwichtig erscheinen. Und hier möchte ich mit der folgenden guten Nachricht schließen. Solange wir es versuchen, solange wir im Prozess der Überwindung der Sünde fortfahren, nicht nur ein paar sorgfältig ausgewählte Sünden, sondern das gesamte Paket. Solange wir es wünschen und daran arbeiten, die billigen und die wertlosen Steine der Sünde aus unserer Kiste zu entfernen und die Kiste stattdessen mit den kostbaren und teuren Steinen der göttlichen Gerechtigkeit, der Liebe, der Barmherzigkeit, des Glaubens zu füllen. So wird Gott uns helfen. Und wir werden sein Reich ererben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.